Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg baut mit einem 0:0 die Tabellenführung aus und das war dann auch schon fast alles, was es Positives über das Spiel gegen den VfL Bochum zu berichten gibt. Und damit herzlich willkommen zu Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir heute mal wieder zwei Gäste eingeladen. Zum einen Jakob, der ja letzte Woche schon zu Gast war, und dann Felix, dessen Stimme euch ja auch vertraut sein sollte. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, auch aus dem Süden der Republik.
Ja, Felix und ich stellen ja die Ostfraktion, deswegen ist es gut, dass wir noch jemanden aus dem Süden dabei haben. Ja, ich hatte es angesprochen, 0:0, ziemlich Mauerkick, den der 1. FC Nürnberg da abgeliefert hat beim VfL Bochum. Es soll nicht so richtig sein mit dem VfL Bochum und dem 1. FC Nürnberg in Liga 2. Im Hinspiel wurde ja immerhin die Sieglos-Serie dann mal beendet, aber auswärts soll es irgendwie, wie gesagt, nicht sein. Auch dieses Mal ein Spiel, das sich im Prinzip auf wenige Situationen runterbrechen wird. Wir wollen natürlich trotzdem die Analyse vollziehen, was ist da schiefgelaufen, woran lag es womöglich. Und dann wollen wir natürlich später auch noch vorausblicken auf das Derby, das ansteht am Samstag. Und ja, lasst uns anfangen mit der Aufstellung. Jakob, es gab keinen Wechsel. Michael Köllner vertraut dem altgedienten Motto Never Change a Winning Team, obwohl Kevin Möwald fit gewesen wäre.
Ja, ich war überrascht auf der einen Seite und hätte mir auch eine doch mindestens auf zwei Positionen veränderte Aufstellung gewünscht. Bin von dem Spiel auch ein bisschen bestätigt worden. Zum einen natürlich, wir hatten letzte Woche schon über Tobias Werner geredet. Der war natürlich an zwei Toren beteiligt letzte Woche, aber ich hätte ihn einfach gerne als Einwechselspieler. Ich glaube, der ist wichtig für die Mannschaft, aber hat sehr stark abgebaut letzte Woche und ja, aus meiner Sicht hat er in diesem Spiel auch gar keinen Fuß auf den Boden gebracht. Die zweite Änderung, ich hätte gern gegen den Gegner, wo wir im Spielaufbau ein bisschen mehr agieren müssen, Lukas Mühl in der Innenverteidigung gesehen oder Löwen zurückgezogen. Es ist halt so, dass Everton Markreiter eine unfassbar zweikampfstarke Innenverteidigung sind, aber der Spielaufbau ist wirklich ausbaufähig und das war das Zweite, was man dann im Spiel aus meiner Sicht auch gesehen hat. Ich hätte gerne Möwald gesehen von Anfang an für Werner und Mühl in der Innenverteidigung.
Felix, wie ging's dir?
Also ich war eigentlich mit Tobi Werner zufrieden in dem Spiel. Also letztes Spiel hat er definitiv abgebaut. Dieses Spiel war eigentlich wieder gut. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass Möwald wahrscheinlich noch nicht so fit ist, weil ansonsten hätte er wahrscheinlich gespielt. Und natürlich noch der Faktor Never Change a Winning Team. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorher überlegt habe, was ich noch ganz cool gefunden hätte und vielleicht hätte es ihm auch nochmal einen Push gegeben, wäre Srelak in der Sturmspitze zu setzen. Dafür Palacios nach rechts und vielleicht eventuell Sally dann auf die Bank. Wobei er seine Arbeit auch gut gemacht hat.
Ja, Srelak dann, so viel sei schon vorweggenommen, erst sehr, sehr spät in die Partie hineingekommen. Gut in die Partie hineingekommen ist der VfL Bochum, war sofort um Ballkontrolle, um Spielkontrolle bemüht, hatte dann auch sofort die erste gefährliche Abschlusschance nach, ich meine, 50 Sekunden, als es Wurz dann letzten Endes war, der den Ball aber übers Tor schoss und damit das Startsignal im Prinzip für Bochum auch gab. Bochum, Felix, sofort die spielbestimmende Mannschaft mit sehr viel Ballbesitz. Der FCN kam nicht so richtig in die Partie.
Ja, also vor allem in den ersten Minuten, wie auch über die ganze erste Halbzeit, hat es sich so ein bisschen gezogen. Sie haben ein bisschen gehemmt gewirkt. Der Spielaufbau war irgendwie nicht so drückend und Bochum hat genau das Gegenteil gemacht. Ich meine, klar, sie stehen in der Tabelle irgendwie unten, haben auch mehr Druck, aber sie haben mit tierischer Motivation gespielt und der Club wusste irgendwie nicht so recht damit umzugehen und konnte da irgendwie nicht wirklich Druck aufbauen. Und der Druck kam eigentlich nur von Bochum erstmal, was ich nicht gedacht hatte. So.
Jakob, Robin Dutt hatte ja vor dem Spiel schon gesagt, er sieht da eine Partie auf Augenhöhe. Auch Michael Köllner hat eine ähnliche Kerbe geschlagen. Auf Augenhöhe war das in den ersten 10 Minuten oder in den ersten 15, 16 Minuten, muss man vielleicht sogar sagen, keinesfalls.
Ja, man hat gesehen, dass Bochum sehr motiviert war. Sie sind wirklich gut draufgegangen. Gefährlich ist es auch nichts dabei rumgekommen. Also es sind Einzelspieler mit Sydney Sam und Robbie Cruz, die durchaus nicht zu den schlechtesten in der zweiten Liga gehören, aber ich finde auch spielerisch, ja, also ich meine, der Wurz in der Spitze, das ist auch kein überragender Zweitligatorjäger, hat auch noch kein Saisontor. Man hat auch ein bisschen gesehen, warum.
Es war ja so, dass sich in diesen ersten Minuten dann eben auch ganz klar abgezeichnet hat, warum Bochum die schlechteste Offensive der Liga stellt. Zumindest meiner Meinung nach. Es war so, dass sie sehr gefällig mitunter auch bis an den Strafraum herangespielt haben, aber dann schlicht und ergreifend auch nicht in die Abschlussposition reinkam. Das lag zum einen natürlich daran, dass der FCN da hinten relativ resolut verteidigt hat, gerade eben durch Mark Reiter und Everton und auch durch Patrick Erras, aber dass sie ja letzten Endes dann mitunter auch einfach falsche Entscheidungen getroffen haben. Also es gab so eine Situation, da hatte Bochum die Abschlusschance quasi schon auf dem Fuß liegen, aber dann wird nochmal Hackespitze 1-2-3 gespielt und am Ende verpufft die Situation komplett.
Die haben einfach ganz klare Schwächen schon beim letzten Pass, vielleicht sogar beim vorletzten Pass. Da kam eigentlich nichts in den Strafraum, wobei man natürlich auch durchaus sagen muss, die spielen gegen die beste Defensive, die beste Innenverteidigung der zweiten Liga und auch wahrscheinlich mit dem besten Sechser. Ist halt auch nicht leicht, gegen die Zweikämpfe zu gewinnen.
Eine Sache, über die wir aus der Anfangsphase auf jeden Fall reden müssen, weil sie Michael Kölner und wahrscheinlich so ziemlich jeden FCN-Fan unfassbar auf die Palme gebracht hat, ist die 10. Minute, als Sully gefoult wird, der Freistoß ganz, ganz schnell ausgeführt wird und dann Tobi Werner im Prinzip schon fast alleine vor Riemann steht, aber der Schiedsrichter ihn dann zurückgepfiffen hat. Unglückliche Situation, oder Felix?
Ja, sehr unglücklich, aber passiert. Also natürlich hat es mich geärgert, aber es war noch ziemlich am Anfang des Spiels. Ich glaube, wenn das Ganze in der 80. Minute gewesen wäre, dann hätte ich mich ein bisschen mehr aufgeregt. Aber so dachte ich mir, ja komm, in den nächsten 2 Minuten kommt wieder eine Chance. Aber ärgerlich natürlich.
Da solltest du dann gehörig falsch liegen. ja, Jakob, ärgerliche Geschichte, aber ja, wie Felix schon sagt, passiert?
Ja, kann passieren, aber ich habe mich sehr über den Schiedsrichter geärgert. Also der Habitus, ich habe mich am Anfang gewundert, dass er jedes Mal, wenn er irgendwie einen Pfiff gemacht hat, den faulenden Spieler erklärt hat, was Sache ist. Und irgendwie ist es dann ausgegrenzt in einer wirklich sehr aggressiven Körperhaltung und anzeigeweise bis zu, irgendwann hat er mal, ich glaube am Ende der ersten Halbzeit, mehrere Situationen auf der einen Seite nicht gewertet, auf der anderen dann schon, wo ich mir gewünscht hätte, es wäre eine souveränere Spielleitung, die auch berechenbarer war. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber für mich war dieser Schiedsrichter sehr unberechenbar in seinen Entscheidungen.
Also insgesamt hat er eine okaye Arbeit gemacht. Er war wirklich ein bisschen unberechenbar und hat halt wirklich die Spieler schlecht auf ihn eingestellt. Also wie, was du auch gemeint hast, er war mega aggressiv, hat allen erklärt, was Sache ist. Also das auch schon ziemlich früh, wo das Spiel auch noch gar nicht wirklich irgendwie aggressiv war etc. Und irgendwie ist es ihm dann so ein bisschen entglitten und er hat es versucht zurückzuholen, aber das war dann eher... Naja, also ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, der Schiedsrichter. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, es war der schlechteste Schiedsrichter, den wir je hatten, aber da ist hier auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Das war eins seiner ersten Spiele.
Ja.
Der hatte in der Hinrunde sein erstes Spiel in der zweiten Liga.
Ja, also ja. Lasse Koslowski ist 30 Jahre alt und hat sein erstes Spiel am 26.08. gegen uns übrigens gehabt, bei der Niederlage in Aue.
Ich meine, da gibt es Schiedsrichter, die schon wesentlich mehr Erfahrung haben und sich auch des Öfteren beim FCM verpfeifen. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Ihr wisst ganz genau, welche Schiedsrichter ich meine. Und deswegen sage ich mal, vielleicht bekommt er das auch gesagt oder sieht es selber. Und ich hoffe mal, das nächste Mal läuft es ein bisschen besser.
Ja, also ganz kurz noch meine Meinung. Ich fand seine Körpersprache, was ihr auch schon angesprochen habt, seltsam. Vielleicht war er da ein Stück weit übermotiviert. Ich glaube, er hat davon profitiert, dass das Spiel an und für sich eine sehr faire Begegnung war. Wenn das anders gelaufen wäre, hätte er womöglich jegliche Spielkontrolle verloren. Das war nicht der Fall. Das kam ihm sehr entgegen. Und ich möchte ihm da jetzt auch nicht irgendwie großartige Fehlentscheidungen unterstellen. Insofern, ja, war nicht so super souverän, war aber auch keine Katastrophe, wie das bei manch anderem Spiel an diesem Wochenende der Fall war. Insofern ist der Schiedsrichter glücklicherweise, finde ich, eigentlich kein großes Thema. Abgesehen eben von dieser einen Situation, wo man als Nürnberger sagt, ach Mensch, hättest du halt mal. Es war dann so, dass der FCN ein bisschen besser in die Partie reingefunden hat, man aber selber eben auch keine zwingenden Chancen entwickeln konnte, Jakob.
Ja, es war auch, also eigentlich auf beiden Seiten ganz gefällige Passstaffetten, aber was Löwen im letzten Spiel aus dem Mittelfeld raus gezaubert hat an Pässen, das ist ihm in diesem Spiel kaum gelungen. Und mir hat gut gefallen, wie Salih nach hinten gearbeitet hat. Ich finde, Werner hat von Anfang an wieder gearbeitet, hat sich diese komische Gelbe abgeholt, wo er wirklich drum gebettelt hat, dass er sie bekommt.
Unglaubliche Szene.
Ich dachte, er wollte vielleicht die anderen aufwecken, so als erfahrener Spieler, aber es ist wirklich schwierig mit seiner Spielweise, der doch viel auch grätscht am eigenen Strafraum, sich so früh eine Gelbe abzuholen. Aber man hat also aus dem Mittelfeld, Eras, Behrendt, Löwen, ist eigentlich überhaupt kein Impuls zum Sturm gekommen und die sind alle drei wirklich in der Luft gehangen. Zum Teil Palacios in tiefen eigenen Hälfte die Bälle abgeholt. Da fehlt halt dann vorne.
Ja, die gelbe Karte von Tobi Werner, Felix, ich bin ganz ehrlich, wäre ich der Schiedsrichter gewesen, da hätte das nur halb so lange gedauert. Also da hat er ja wirklich drum gebettelt. Aber Jakob hat was angesprochen und das ist, denke ich, ein guter Punkt. Bochum hat sehr, sehr gut verstanden, mit ganz einfachen Mitteln, durch relativ einfaches Anlaufen der Innenverteidiger, das Mittelfeld komplett aus dem Spiel zu nehmen, weil die Innenverteidiger schlicht und ergreifend den Ball nicht dahin bekommen haben.
Ja, klar. Also die haben das super gemacht. Der Trainer hat das super eingestellt. Robin Dutt, kleines Lob, nachdem er ja so ausgelacht wurde, dass er jetzt wieder Bochum übernimmt. Aber hat er super gemacht. Und man hat auch gesehen, weil es wurde ja auch am Anfang, natürlich war es auch so, dass man jeden Namen hätte sagen können als Aufstiegskandidat. Aber Bochum habe ich auch definitiv weiter oben gesehen, weil die eine super Spielanlage haben und die können auch spielen. Und das hat man vor allem in dem Spiel gesehen. Sie können auch den Club mit Kölner und seiner Taktiktafel auch mal eben genau so schlagen, hätte passieren können, aber sie haben es natürlich nicht gemacht.
Es gab letzten Endes dann noch drei nennenswerte Szenen in dieser ersten Halbzeit, zwei davon gehörten Bochum, das war ein Kopfball von Fabian, es war ein Schuss von Lucilla, der geblockt wurde, das war so um die 20. Minute herum und dann gab es die erste Torannäherung, weil was anderes ist es nicht gewesen, von Tobi Werner in der 37. Minute. Und wenn man diese Situation gesehen hat, Jakob, dann ist im Prinzip die Geschichte des ersten FC Nürnberg und seiner Offensivbemühungen in den ersten 45 Minuten eigentlich auch schon erzählt.
Ja, er war eigentlich nicht in der schlechten Position. Da war er ein bisschen überhastet. Das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf. Ich fand eigentlich, also da habe ich echt Hoffnung geschöpft, dass jetzt so ein bisschen der Schalter umgelegt wird und man es jetzt auch auf die spielerische Art gut da vorne reinkommt. Aber ich glaube, das war auch eine der Situationen, wo, ich weiß nicht, ob es Löwen oder Behrendt war, halt den Ball hinten abgeholt haben, den Spieler voll übernommen haben und eben nicht einfach nur rausgeklopft wurde. Und da habe ich mir schon Hoffnung gemacht, dass das sich bessert.
Ja, also in der Situation, ich glaube 37. Minute war es, ich dachte mir so, zieh nochmal nach innen und er hat halt einfach drauf geschossen, er hätte auch gut kommen können. Ist er halt nicht, er ist irgendwie 2 Meter am Tor vorbei, aber ja, wäre Fahrradkette, wissen wir ja. Ne?
Und der hat keinen Schuss, was ist da los? Das ist doch Wahnsinn.
Ich glaube, er kann das schon und ich glaube, er hat sich auch selber am meisten geärgert, aber im Prinzip muss man ja auch sehen, dass das die einzige wirkliche Chance war in der Halbzeit und man kann auch mal einen verdatteln. So.
Nein, ich meinte nur die Schussstärke. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass wenn der Werner mehr als 5 Meter entfernt ist vom Tor und schießt, dann kniet sich der meistens locker hin und fängt ihn auf.
Vielleicht sollte das im Training mal geübt. Vielleicht sollte er sich mit Kevin Möwald mal zusammensetzen und immer aus dem Stadion ins Freibad rüberschießen.
Ah ja, gute Idee.
Ja. Vielleicht ist es auch der Altersunterschied zwischen Kevin Möwald und Tobias Werner. Es sind ja dann doch, ich glaube 8 Jahre, die zwischen beiden liegen. Vielleicht ist nicht mehr der letzte Bums im Schuss von Tobi Werner. Wer weiß.
Mit dem Alter nehme ich als Gegenargument ab jetzt immer Naldo.
Jetzt man hätte vielleicht noch irgendwas mit den Haaren, ging auch die Schussstärke, aber dann ist Naldo ja wieder ein gutes Gegenargument, ne?
Eben.
Stimmt. Ja, auf jeden Fall war es eine erste Halbzeit, die wenig Freude bot und es gab das Interview in der Halbzeit mit Sebastian Kerk bei Sky. Und Sebastian Kerk klang, als wäre er durch den Anruf geweckt worden. Und ich könnte es ihm nicht verdenken, wenn er in der ersten Halbzeit eingeschlafen wäre. In der zweiten Halbzeit sollte dann ein bisschen mehr geschehen. Und darüber unterhalten wir uns gleich hier bei Total Beklubbt.
Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Keep Racing. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0:0 stand es nach den ersten 45 Minuten zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem VfL Bochum. Es war ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden, torloses Unentschieden, denn es kam sehr, sehr wenig auf den Kasten, sofern denn überhaupt was auf den Kasten des Gegners kam. Es war dann so, Jakob, dass in den zweiten 45 Minuten der 1. FC Nürnberg zunächst mal ein bisschen wacher schien. Es war, glaube ich, Tim Leibold, der es aus der Distanz mal versucht hat, aber das war ein kurzes Strohfeuer, das da aufloderte, bevor Bochum dann wieder die Spielkontrolle übernehmen konnte oder übernahm, je nachdem, wie man das vielleicht sehen möchte, wie viel der Club dazu beigetragen hat.
Ja, ich war wie immer bei uns in dieser Saison hoffnungsfroh, dass in der Halbzeit Maßnahmen und Ansprachen von Kölner kommen und wir gut starten. Irgendwie hat so die zweite Welle gefehlt. Also es hat gut ausgeschaut, wir sind gut rausgekommen, Leibold gleich mit einer tollen Aktion, der seltsam gehemmt spielt in den letzten zwei Spielen. Normalerweise ist es für mich einer der wichtigsten Antreiber für uns, wie Pinola früher, über die linke Seite. Ich weiß nicht, ob das Taktik ist, aber irgendwie hat er mir die letzten zwei Spiele zu viel defensiv gedacht, zu wenig nach vorne gemacht und leider hat sich das dann auch wieder erledigt gehabt nach ungefähr 3-4 Minuten nach der Halbzeit. Dann hatte Bochum wieder einen Griff auf dem Spiel und hat doch das Tempo zumindest wieder kontrolliert.
Felix, Jakob hat schon was angesprochen und das ist was, das sich im Prinzip über das komplette Spiel gezogen hat. Es sei denn, der 1. FC Nürnberg verstand es mal eben in diesen kurzen Phasen, in denen er doch irgendwie ein Stück weit am Spiel teilgenommen hat, eben genau dieses Problem abzustellen, nämlich zweite Bälle. Man hat es überhaupt nicht geschafft, letzten Endes diese zweiten Bälle einfach mal festzumachen. Also eigentlich was den 1. FC Nürnberg auch stark gemacht hat über die vergangenen Monate, wodurch immer wieder Torgefahr auch entstanden ist, das war dieses Mal komplett weg. Auch weil man Federico Palacios letzten Endes so ein bisschen da vorne eben allein in der Luft hängen ließ und überhaupt nicht so richtig nachgerückt ist.
Ja, also wie gesagt, das habe ich ja vorhin auch gemeint so ein bisschen. Also Palacios gehört für mich entweder auf die Seite oder eben hinter den Stürmer, der dann in dem Fall, weil Ishak ja verletzt ist, Sredlak ist und man hat es auch gemerkt einfach und man kann halt Palacios auch nicht jetzt hoch anspielen und er ist auch in der Rückwärtsbewegung, da war Sally auf jeden Fall ein bisschen stärker, auch was jetzt gerade gemeint wurde mit Leibold, von ihm kam auch nicht so der Antrieb von links, wo ich aber sagen muss, weil du ja vorhin meintest, der Antrieb kam gar nicht, ich fand über die rechte Seite, Valentini hat es wieder ganz gut gemacht, aber er war halt auch so ein bisschen auf verloren im Posten, kam dann irgendwie, glaube ich, so zwei Situationen gehabt, wo er durchkam in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt der Aufbau lief nicht so und die zweiten Bälle, genauso wie es Felix gesagt hat, die liefen halt einfach nicht so, wie es der Club eigentlich kann. Und das war, wie gesagt, ein ganz komisches Spiel und es hat so ein bisschen gewirkt, wie wenn sie entweder ein bisschen fertig sind oder einfach ihnen so ein bisschen der Spielwitz fehlt, um jetzt Bochum irgendwie zu knacken und da mal durchzukommen. Weil sie sind ja fast nicht vors Tor gekommen.
Vors Tor gekommen ist der VfL Bochum in der 56. Minute. Da war es dann Robert Tesche, der, ich würde behaupten, die beste Chance für Bochum in diesem Spiel dann hatte. Da musste sich Fabian Pretlo lang machen. Aber da war auf dem Posten, Jakob.
Ja, ist mir ehrlich gesagt zum ersten Mal aufgefallen, dass der Tesche spielt. der war mir überhaupt kein Begriff. Und ich habe das Spiel eigentlich konzentriert angeschaut. Schöner Schuss. Bisschen aus einer unübersichtlichen Situation. wird natürlich, also der Bredlo letzte Woche mit dem Bock, aber eigentlich einem ansonsten sehr ruhigen Spiel, fand ich diesmal auch. Der hat absolut, der strahlt Ruhe aus, der strahlt Sicherheit aus, hat ihn gut gehalten. Ich habe manche Kommentare gelesen, dass es eine Riesenparade war, das sehe ich jetzt nicht so, aber ich bin absolut bei dir, dass das war für mich die eigentlich die einzige wirklich gute Chance, die wir zugelassen haben in dem Spiel, und die haben wir sehr gut verteidigt dann durch Bredlo.
Also ich fand es auch eine Parade, dadurch, dass er nicht wirklich viel gesehen hat, der Schuss jetzt auch nicht wirklich langsam war, hat er den echt schon gut gehalten. Also es war jetzt keine Glanztat, so wie in dem Derby in der Hinrunde zum Beispiel aus kurzer Entfernung, aber es war auf jeden Fall gut gehalten.
Ja, ja, absolut.
Direkt im Gegenzug dann die bis dato beste Chance für den Club, wieder Tobi Werner, der dann da im Mittelpunkt des Geschehens stand, Dropkick, allerdings ja gefühlt auch übers Stadiondach drüber. Und das war dann auch die letzte Aktion, die er haben sollte. Ja, unglückliche Partie meiner Meinung nach von ihm irgendwie. Er hat sich, wir haben über die gelbe Karte gesprochen, die ja relativ früh abgeholt. Ich hatte dann den Eindruck, dass sie ihn auch so ein Stück weit hemmt. Das Spiel des FCN, wenn es mal nach vorne ging, sowieso meist über die rechte Seite, nicht über seine linke Seite gelaufen. Ein Tag zum Vergessen für ihn, oder Felix?
Ja, es stimmt. Also wie gesagt, er war, ich sag mal, an dem Tag hätte er wahrscheinlich im Zeugnis die Bewertung bekommen, stets bemüht. Weil er war ja wirklich immer am Wuseln und am Flitzen und hat es versucht, er kam aber nicht wirklich durch, und die zwei Toraktionen, die er hatte, waren jetzt auch nicht so stark. Er war aber trotzdem, trotz seiner Bemühtheit, war er trotzdem einer der mit besten Offensivspieler. Das war so ein bisschen irgendwie, ja. Genau das war der Club an dem Tag, nämlich offensiv fast gar nicht da. Und ich habe dann gedacht, okay, Garcia, dachte ich, erste geht hinten rein, es hätte aber auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dachte auch, da ich ja die Testspiele gesehen habe und er ja auch ein schönes Tor hat er ja gemacht, habe ich gedacht, okay, vielleicht kommt von ihm so ein bisschen mehr Schussgenauigkeit und er kann irgendwie mal den Moment nutzen, aber wirklich mehr als von Tobi Werner kam dann auch nicht wirklich. Also er hat eigentlich gefühlt noch mehr Bälle verloren als Tobi Werner. Also
klar, das stimmt aber so nicht.
Ja, gefühlt.
Weil der Werner ist,
auch nicht sagen, dass
das sind diese Stockfehler. Also ja. ich bin absolut bei dir. Er hatte die zwei Chancen, die wir hatten bis dahin. Und ich bin Werner-Kritiker, zumindest was von Beginn an angeht. Aber er war definitiv auffälliger Spieler und er hatte die zwei Chancen, die wir überhaupt hatten. Ansonsten bin ich absolut bei dir. Die Garcia einwechseln, ich habe es nicht ganz verstanden.
Er kann auch links spielen, links offensiv, also Mittelfeld. Ja. Deswegen hat er ihn wahrscheinlich da eingewechselt. Was halt ein bisschen unser Problem ist, Werner ist ein guter Vorbereiter, Palacios ist ein guter Vorbereiter und Sully kann auch gut Tore vorbereiten. Ist so ein bisschen ein Problem, wenn die zu dritt vielleicht spielen, aber ja.
So ist aber eigentlich können die Tore schießen. Was mich ein
bisschen gewundert hat. Natürlich können die das, aber bisher haben sie halt als Vorbereiter geglänzt. Vielleicht ist es auch so eine Kopfsache, ich weiß es nicht.
Ja, Kopf, du wolltest noch was sagen, glaube genau.
ich. ich frage mich wirklich, wie Stefaniak trainiert. Für mich war er sehr prädestiniert, eigentlich schon von Anfang an zu spielen. Er hat die Chance überhaupt nicht bekommen. Ich traue dem Kölner als Trainer, oder meine bisherige Erfahrung in dem Spiel in der Saison ist, dass er schon allen Spielern eigentlich immer Chancen einräumt und er Trainingsleistung sehr stark belohnt. Mein Beispiel dafür wäre Petrak, und Stefaniak sieht eigentlich überhaupt kein Land bis jetzt. Das finde ich vielsagend in unserer Situation, die wir momentan haben, in der Schwierigkeit auch Chancen rauszuspielen und auch mal ins Dribbling zu gehen.
Ja, das stimmt. Bemerkenswert. Das stimmt, und vor allem, er hat ja eigentlich gegen Wolfsburg kein schlechtes Spiel gemacht. Da hat er sich ja voll reingehauen und eigentlich echt gut gespielt, und danach kam irgendwie nicht mehr wirklich viel von ihm. Also es kann eigentlich wirklich nur im Training liegen, und vielleicht ist er ein bisschen demotiviert und keine Ahnung. Aber eigentlich wäre jetzt genau seine Chance, um zu spielen.
Also, ja.
Mega komisch.
Vielleicht Ulises Garcia für Marvin Stefaniak oder den Vorzug vor Marvin Stefaniak, Entschuldigung, auch aufgrund der paar Zentimeter mehr Körpergröße. Ist natürlich jetzt ein wackeliges Argument, aber ich fand tatsächlich, dass Bochum einfach auch physisch präsenter war in diesem Spiel. Deutlich präsenter, als es der erste FC Nürnberg war. Und das, obwohl wir ja mit Löwen, mit Behrens durchaus auch da ja, jetzt keine Hämpflinge im Mittelfeld stehen haben. Ist vielleicht ein Punkt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Tobias Werner dann ausgewechselt. Noch einen Satz von mir dazu, weil es Jakob angesprochen hatte. Ich fand Garcia jetzt nicht um Welten besser, aber ich fand Tobi Werner, obwohl er die beiden Chancen hatte, doch auch nochmal ein Stück schlechter. Es gab so eine Situation, wo er bei der Ballannahme mit dem Ball ins Ausläuft. Und das war irgendwie sinnbildlich halt für seinen Nachmittag. Und ich glaube, Jakob hat es schon angesprochen, Thema Stockfehler. Tobi Werner, jemand, der mit Tempo kommen kann, aber mitunter eben so manches Problem im normalen Spiel vielleicht hat. Es war dann so, um mal in das Spiel zurückzuspringen, dass Bochum dann immer mehr Spielanteile wieder bekam, aber eben das nicht in Torchancen ummünzen konnte. Robbie Cruz war es dann noch mit der Chance in der 73. Minute, als er knapp übers Tor schießt, der da im Prinzip die beste Möglichkeit hatte. Aber wenn man vielleicht das Positive aus diesem Spiel rausziehen will, dann, dass, obwohl der VfL Bochum wirklich viele Spielanteile hatte, die Defensive kaum in Bedrängnis gekommen ist, oder Felix?
Nö, Margaretti und Everton standen da hinten bombenfest und wie gesagt, über Valentini ging ja auch einiges hier. Herr Leibold könnte vielleicht ein bisschen mehr Power noch machen, da würde zumindest über den Spielaufbau von hinten vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, wobei ich denke, selbst wenn er in einer guten Form gewesen wäre, wahrscheinlich hätte er dann selber sich noch eine Chance erspielt, aber so wirklich Land gesehen hätte an dem Tag mit der Einstellung die Offensive auf jeden Fall nicht. Also das, was du auch gemeint hast, also Bochum war physisch präsenter. Sie waren die ganze Zeit so, also Bochum hat für mich irgendwie mit dem Kopf nach oben gespielt und mit breiter Brust, wir gewinnen das Spiel und Nürnberg so ein bisschen geknickt, ja, und dann passe ich mal dahin, oh, der Ball ist weg, was mache ich jetzt, so in der Art. Und ich, ja, wie gesagt, eigentlich ein Spiel zum Vergessen. Das Gute ist, es ist 0-0 ausgegangen, wir haben einen Punkt geholt, kein Gegentor bekommen, dank unserer Defensive, die das wirklich gut gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zweikämpfe Marc Reiter schon wieder gewonnen hat. Ich habe nur heute auf Twitter gesehen, dass er irgendwie der Abwehrspieler des Spiels war. Ja, ist gut. Also kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Das ist ja gut, wenn unsere Offensive mal nicht trifft, dass die Defensive auf jeden Fall steht. Wir zu Null spielen, trotzdem einen Punkt bekommen und einen Punkt auf Düsseldorf gut gemacht.
Jakob, beinahe wäre hinten raus das Spiel dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden. Der VfL Bochum nach 80 Minuten einfach auch körperlich platt. Und dann war auf einmal dem ersten FC Nürnberg anzumerken, okay, hey, vielleicht können wir hier doch noch die 3 Punkte mitnehmen. Genau andersrum als in der Vorwoche war es dann dieses Mal Behrens auf Palacios und der scheitert dann freistehend vor Riemann.
Ja, das habe ich mir auch gedacht in dem Moment. Eine Spitzenmannschaft macht jetzt das Ding, strengt sich 10 Minuten an und holt dann 3 Punkte. Woche war gut gemacht. Ich habe in der Zeitlupe erst gesehen, er war wirklich stark gehalten. Also der Riemann, er wollte ihn auf den kurzen Pfosten schießen. Der Riemann wehrt ihn mit einem Reflex ab. Das war eine hundertprozentige. Ich ehrlich gesagt finde ich, dass die Ecke danach, das Ding muss der Marc Reiter machen. Verstehe ich nicht, wo der hinköpft. Das war eine hundertprozentige. Also aus 5 Metern komplett frei zum Kopfball, daneben zu köpfen. Da deswegen bin ich eigentlich unzufrieden mit dem Spiel, weil wir haben nichts zugelassen. Eine gute Chance, 1-2 Möglichkeiten und hatten dann 2 dicke Chancen hinten raus. Da bin ich unzufrieden. Ansonsten kann man nichts sagen, wir kassieren keine Tore in der Rückrunde, ich glaube 5 insgesamt. Davon die letzten 2 waren Slapstick-Gegentore. Das ist unsere Stärke momentan. Aber vorne, wenn die Chancen da sind und das, glaube ich, wird in der Trainingswoche angesprochen, dann, egal wie das Spiel vorher läuft, da muss eins von den beiden Dingen muss drin sein.
Ja, Georg Markreiter, Felix, war ja dann auch sichtlich angefressen im Interview nach dem Spiel. Er hat gemeint, zum einen ist es natürlich für mich als Verteidiger immer gut, wenn wir kein Gegentor bekommen, aber hatte so ein bisschen Gesichtsausdruck wie 7 Tage Regenwetter, weil er eben genau wusste, was er da für eine Chance auf dem Kopf hatte. Ja, verglichen vielleicht mit dem Unionsspiel, da ja der Unterschied gewesen, da war man auch nicht sonderlich gefährlich, aber da hat man eben die Chance genutzt, die man bekam. Gegen Bochum war es jetzt nicht der Fall, deswegen dann am Ende eben das 0-0.
Ja, er war natürlich angekotzt, er wusste, er hatte ja jetzt auch nicht so viele Torchancen und als er das letzte Tor gemacht hat, da haben ihn ja die Kollegen auch ein bisschen verarscht, aka Kevin Möwald auf Instagram und das ist halt, ja keine Ahnung, also er weiß selber, dass er den reinmachen muss. wie man den nicht machen kann, habe ich vorhin selber gesehen beim Fußballspielen. Da habe ich eine Flanke bekommen, 2 Meter vom Tor, da ist vorbeigeköpft. Aber er ist halt auch Profi und er muss den eigentlich machen. Das weiß er auch selber und er ärgert sich auch tierisch und Palacios kann den auch machen und am Ende hast du im Prinzip aber wirklich, weil das, die Torchance von Werner, die nehme ich jetzt mal raus, das waren eigentlich die 2 besten Torchancen. Den Rest hatte der VfL Bochum, deswegen geht es 0-0 in Ordnung. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn wir irgendwie Union-like irgendwie das Spiel gewonnen hätten, aber ist halt nicht so, aber wir haben kein Tor bekommen und deswegen passt es schon.
Wir werden gleich nochmal so ein bisschen auf 2, 3 Spieler schauen. Enrico Valentini wird dabei sein, auch Kevin Möwald, der ja dann in der 68. Minute für Eduard Löwen ins Spiel kam. Und dann picken wir uns die nochmal ein bisschen raus, analysieren deren Spiele ein wenig genauer, beziehungsweise schauen auf die Situation, die ihr Spiel geprägt haben, hier auf meinsportradio.de.
Die World Golf Championship in Mexico City. Malte Asmus, Felix Haselsteiner und die Kollegen von golfpost.de kommentieren den Schlusstag des Turniers für dich live auf meinsportradio.de. Sei dabei, wenn sich die Besten der Besten gegeneinander messen. Am 4. März ab 21 Uhr im Web und in der App. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Enrico Valentini als gebürtiger Nürnberger im Derby gesperrt, 5. gelbe Karte gegen Bochum abgeholt und damit natürlich einer, den vielleicht das Spiel gegen Bochum salopp gesagt noch mehr angekotzt hat als Tobias Werner. Und ja, es ist so eine Situation, die durchaus für Erregung im fränkischen Gemüt gesorgt hat, als Valentini sich da die Karte abgeholt hat in der 55. Minute. Felix, du möchtest etwas dazu sagen.
Ja, weil wir über den Schiedsrichter gesprochen haben und er hat eine okay Arbeit gemacht. Die gelbe Karte hätte man nicht geben müssen und es hat mich halt so geärgert, weil genau er nämlich einer der ist, die mega Bock auf das Spiel gehabt hätten und wahrscheinlich noch mehr nach vorne gegangen wäre. Und ja, ärgerlich für ihn, für uns, aber hoffentlich steht er in der Kurve.
Jakob, wie hast du es gesehen? Eine gelbe Karte, die man geben kann, muss, nicht geben darf?
Letzteres auf keinen Fall. Man kann sie geben, ja, ich finde es auch ärgerlich. Valentini ist, glaube ich, der glücklichste Clubspieler in der ganzen Saison und strahlt in jedem Spiel die totale Freude aus, dass er für seinen Lieblingsverein spielen darf. Und das ist für uns als Fans natürlich wunderbar anzusehen. Auch wie er sich ärgert in solchen Situationen. Auch ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo er ganz gut durchgebrochen ist und dann überhaupt nicht mehr gewusst hat, was er tun soll, den Ball verloren hat und sich dann furchtbar aufgeregt hat. Und da tut er mir natürlich sehr leid. Aber next man up. Ich glaube, Garcia freut sich auch wahnsinnig, dass er jetzt vielleicht eine Chance bekommt, unter der Woche sich zu präsentieren. Vielleicht auch, Gott, Namen vergessen, Bretschko. Bretschko auf der rechten Seite. Schwierig zu wissen, wer spielen darf. Kölner hat bestimmt Bock, sich zu überlegen, wie er den Ausfall ersetzt, wie er vielleicht noch ein paar Änderungen macht. Es hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Ja, darf er danach wieder spielen.
Ja, auf jeden Fall hat man Enrico Valentini nach dieser gelben Karte angemerkt, dass es in ihm rumort hat. Also es war die restliche Spielzeit, fand ich, keine gute Partie mehr von ihm. Es ist so ganz untypisch, auch Standardsituation, völlig vermurkst, irgendwo hingeschlagen, wo... Ja, wo es ein leichtes war, die zu klären. Die gelbe Karte hat ihn wahrscheinlich, weil er sofort wusste, das ist die 5. Ich glaube, die restlichen 35 Minuten begleitet.
Definitiv hat er das gewusst.
Ja, er hatte noch so 2 gute Durchrenner, aber der Rest, gebe ich dir vollkommen recht, die Flanken kamen irgendwie nicht mehr, die Eckbälle. Da hat mich auch einer gefragt, der war irgendwie da und der hat jetzt Nürnberg nicht so viel gesehen diese Saison, war auch ein Nürnberg-Fan und fragt mich so, wieso schießt denn der die Ecken? Und genau das, was du gerade meintest, er war einfach sichtlich angenervt, zu Recht.
Ja, war dann auf jeden Fall auch so ein bisschen gebrauchter Nachmittag für ihn. Vielleicht steht er in der Kurve, solange der Club am Ende das Derby gewinnt, ist es ihm, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen scheißegal, aber ja, dann kann er vielleicht damit leben. Wie das dann, ja, und Jakob hat es angesprochen, wie das dann letzten Endes aussehen wird, das ist jetzt die große Wundertüte. Mal sehen, was dann Michael Köllner da aus dem Hut zaubert. Wir müssen noch über zwei Personalien reden, nämlich über Kevin Möwald und über Eduard Löwen. Löwen wurde ja mit einer leichten Verletzung an den Adduktoren ausgewechselt, hat gemeint, da zwickt es ein bisschen. Köllner allerdings dann auch sofort gemeint, ja, der Junge hat gutes Heilfleisch, ich bin optimistisch, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Ja, wie schwer würde ein Ausfall von Eduard Löwen für euch wiegen?
Sehr. Also das Ding ist ja, wie wir gerade festgestellt haben, Valentini fällt schon aus. Und letztes Mal beim Derby, und das hat ja wunderbar funktioniert, hat ja Herr Köllner so ein bisschen die Nürnberg-Jugend und Nürnberg-Verbundenheit-Keule ausgepackt und hat mit Teuchert, Löwen, Erras, Mühl und Valentini quasi die Startelf gemacht, wo auch keiner dachte, dass Teuchert zum Beispiel in der Startelf steht. Und es hat ja auch funktioniert. Ich meine, Löwen hat schon mehrere Derbys auch in der Jugend gespielt. Die sind einfach ein bisschen heißer und deswegen wäre es wirklich schade, wenn zusätzlich zu Valentini auch noch Löwen ausfallen würde. Also nicht, dass die anderen Spieler sich nicht einen Arsch aufreißen würden, aber vielleicht nochmal so 5% mehr. Deswegen.
Der ist ja auch theoretisch mit einer Dreierkette, wenn er nicht Innenverteidigung spielt, eine gute Lösung auf der rechten Außenbahn, der sowohl defensiv als auch offensiv was machen kann. Ich fand ihn in dem Spiel sehr blass. Ich fand ihn gegen Duisburg den überragenden Mann. Und er hat einfach so viel Qualität und ist so flexibel, dass er manchmal von unserem Coach ein bisschen überfordert wird, aus meiner Sicht. Manchmal funktioniert es wunderbar. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Ich bin gespannt, wo, weil ich hoffe auch, dass Möwald wieder anfängt und dann muss Kölner dafür eine Lösung finden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er die finden wird und ich bin sowieso optimistisch vor dem Derby, weil Fürth ist jetzt nicht der Übergegner. Die spielen ja auch eine relativ schwache Saison. Die haben auch Probleme, überhaupt in Torabschlusssituationen zu kommen und ich hoffe auch auf den Schuss extra Motivation. Vielleicht sehen wir auch wieder die Nürnberg-Achse ohne Valentini. Dann könnte richtig was gehen für uns.
Ja, über das Derby sprechen wir ja gleich noch. Ohne Teuchert logischerweise dann auch. Ne? Von der Nürnberg-Achse, die Felix gerade beschrieben hat, bleiben da nicht mehr so viele übrig. Jakob hat einen Punkt angesprochen, den ich ja besonders wichtig finde. Es geht gar nicht so darum, wie wichtig Löwen vielleicht im Mittelfeld oder so wäre, sondern dass man einfach ein taktisches Mittel ohne ihn weniger hätte, nämlich die Dreierkette. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Dreierkette ohne Löwen spielen lässt. Und gerade vor dem Hintergrund, dass Valentini ausgefallen ist, wäre das ja sehr, sehr bitter, wenn er dann da verletzt passen muss. Kevin Möwald kam für ihn in die Partie und hat dann, fand ich, so ein, ja, eine Zeit lang oder so ein paar Minuten mal angedeutet, dass er dem Spiel gegen Bochum womöglich auch ja deutlich mehr Struktur hätte verleihen können. Hatte ein paar sehr gute Anspiele, war präsent und hat sich auf jeden Fall, du hast es ja gerade schon angesprochen, Jakob, dass du dir das erhoffst, empfohlen, mehr als nur empfohlen, dass nicht nur in diesem Spiel gegen Fürth wieder in der ersten Elf zu stehen.
Das stimmt. Er hat wieder ein bisschen negative Körperhaltung und Körpersprache gehabt. Der pflaumt ganz gern mal Nebenleute an. Für mich ist er sehr schwierig einzuschätzen, weil er macht viel Social-Media-Geschichten, auch mit dem Leibold zusammen. Ich habe mir das auch alles angeschaut, was sie ihm aus dem Trainingslager geschickt haben. Und du hast vorhin schon angesprochen, dass er auch den Markreiter mal aufgezogen hat auf Twitter. Da sind sie irgendwie, machen sie den Eindruck, als wäre alles super und die würden sich alle lieben in der Mannschaft und Stimmung ist gut. Und auf der anderen Seite steht eben die noch nicht erfolgte Vertragsverlängerung, beziehungsweise vielleicht ist auch schon eine Entscheidung gefallen. Und eben auch, ja, diese Meckereien finde ich schwierig.
Ich finde die Meckereien gar nicht schwierig. Also jetzt, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ja. Aber also genauso wie Marc Reiter und er sich da so ein bisschen angekeift haben, das gehört einfach zum Spiel und der ist halt einfach ein Mensch, der offen raus, also das macht er ja sowohl auf Social Media wie auch in seinen komischen, also nicht komisch, witzigen Trainingslager-Videos, die auch wirklich witzig sind, ist halt ein offener Mensch und wenn ihm was ankotzt, dann zeigt er das halt gleich, aber das heißt jetzt nicht, dass er durchgehend angenervt ist. Viel schlimmer fände ich es, wenn ein Mensch, der eigentlich eher ruhig ist, so eine Haltung hat, weil dann ist wirklich was verkehrt und Möwald kann dann ja in der nächsten Minute wieder lachen, weißt du? Also er zeigt halt sofort, ja. Und auch bei der Haltung, ich glaube, ihn hat mehr angenervt, dass er jetzt gerade nicht da durchkommt und irgendwie zum Torschuss kommt und so weiter. Also an sich finde ich das gar nicht so schlimm und er ist halt, ich würde mal sagen, da auch sehr emotional vielleicht, also auch von der Körperhaltung, was du meinst, aber er ist halt auch jemand, der die Leute mal antreiben kann und dann eben auch mal ankeift, wenn es sein muss. Also so schätze ich ihn ein.
Ja, und spielerisch ist er natürlich Top-Mann für die zweite Liga. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Der gehört für mich zu den Top-offensiven Mittelfeldspielern und der macht jede Mannschaft stärker und entsprechend hoffe ich, dass er das vielleicht von Anfang an kann, gegen Fürth.
Ich bin ein bisschen mehr bei Felix. Also ich glaube auch, Kevin Möwald ist einfach jemand, der sehr offen, sehr gerade raus ist. Und das ist mitunter als Mitspieler deutlich wertvoller, als wenn jemand 70 Minuten lang seinen Ärger in sich reinfrisst, um dich dann doch wegen irgendeiner Lappalie anzuscheißen. Ich fand es allgemein bisher in dieser Mannschaft immer so, dass gerade auch, es gab ja mal eine Situation zwischen, ich glaube, Marc Reiter und war es vielleicht sogar Möwald, in irgendeinem Spiel, als es um einen Freistoß ganz, ganz spät ging, wo es direkt nach dem Spiel richtig gekracht hat, wo die sich auf dem Platz richtig angekeift haben. Aber das zeugt für mich auch irgendwie davon, dass dieser Wille da ist, dass sie gewinnen wollen und dass sie die bestmögliche Option wählen wollen. Und wenn sie das sofort klären, ist es auf jeden Fall deutlich besser, meiner Meinung nach, als wenn sich da irgendeine Stimmung innerhalb der Mannschaft aufbaut, dass es am Ende vielleicht zu irgendeiner Lagerbildung kommt. Und insofern sehe ich das ehrlich gesagt auch sehr entspannt. Sportlich ja, haben wir ja drüber gesprochen, Kevin Möwald über jeden Zweifel erhaben. Ja, Felix?
Es war Möwald und Marc Reiter, wollte ich nur sagen. Und ja. Dann hat ja auch Möwald dann nach dem Spiel gesagt, der Georg darf mich wieder ansprechen.
Schönste Social-Media-Geschichte von Kevin Möwald finde ich übrigens immer noch das hier lustige Zimmer-Duell, das sie im Trainingslager gemacht haben. Auf
Eduard!
Genau, Eduard! Großartig. Aber ich glaube, genau so ist Kevin Möwald. Ob er dann auch nächste Saison in Nürnberg noch so ist, darüber werden wir uns, wenn es soweit ist, unterhalten. Wird sich, denke ich, dann irgendwann in den nächsten Wochen abzeichnen und hängt sicherlich maßgeblich davon ab, ob der erste FC Nürnberg in die erste Liga aufsteigt, ob 85% Wahrscheinlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt am Ende dann in 100% Wahrscheinlichkeit umgemünzt werden. Das soll es, denke ich, erstmal zu diesem Spiel gewesen sein. Es war, wir haben es, glaube ich, mehrfach betont, sehr ermüdende, eintönige Partie, in der am Ende das richtige Ergebnis dann auch folglich auf der Tafel stand, nämlich 0-0. Der erste FC Nürnbergs wurde bereits erwähnt. Bleibt auch im dritten Auswärtsspiel 2018 ohne Gegentor, lässt allerdings so ein bisschen die Offensivgefahr aktuell vermissen. Auf ein 1-0 bei Union Berlin folgen 0-0 beim FC St. Pauli und 0-0 beim VfL Bochum. Und wir möchten vielleicht schließen mit den Worten von Fabian Pretlo, denn der hat es letzten Endes, denke ich, ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt in der NZ, in der Vorrunde haben wir solche Spiele manchmal noch abgegeben. Wenn wir jetzt merken, dass nach vorne nichts geht, steht zumindest hinten die Null und wir nehmen einen Punkt mit. Und genau so ist es. Und damit ist der erste FC Nürnberg trotz keines guten Spiels am Ende der Gewinner des Spieltags, baut den Vorsprung auf Platz 3 auf 8 Punkte aus. Und das ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, der wirklich entscheidende Vorsprung, den es braucht. Nicht der auf Platz 4, sondern der auf Platz 3. Und führt jetzt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Fortuna Düsseldorf an. Wir sind gleich wieder da und sprechen dann über unsere Erwartungen an das Derby. Denn das steht ja am Samstag vor der Tür. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth gastiert beim ersten FC Nürnberg. Und das war nicht immer gute Erinnerung.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg empfängt am Samstag um 13 Uhr die Spielvereinigung Kräuter Fürth zum 264. Franken-Derby. Es sind sehr, sehr viele davon gespielt worden, bevor irgendwas in 1. und 2. Bundesliga aufgezeichnet wurde. Und deswegen ist die Bilanz tatsächlich in den dokumentierten Zweitliga-Begegnungen keine gute für den 1. FC Nürnberg, wenn man das vielleicht mal so bezeichnen möchte. Sie ist relativ ausgeglichen. Nürnberg 11 Siege, 9 Unentschieden, 7 Niederlagen. Zuletzt natürlich dann aber der beinahe schon historische Auswärtssieg in Fürth. Der letzte Heimsieg ist noch nicht so lange her, 26.02.2016, also fast genau 2 Jahre. Und die Vorzeichen waren, soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, selten klarer als in dieser Saison. Der Club grüßt von Tabellenplatz 1, die Spielvereinigung grüßt von Tabellenplatz 16, stand lediglich an den ersten beiden Spieltagen nicht auf einem der letzten 3 Plätze. Es läuft nicht so richtig in der Westvorstadt, Jakob.
Ja, bisschen schade für Fürth, natürlich für uns weniger. Aber die hatten auch einen Aderlass. Man muss auch sagen, die Mannschaft ist jetzt auch insgesamt nicht überzeugend aufgestellt. Mit Julian Green einen Spieler vorne drin, der von der Spielweise her sehr mit Sydney Sam vergleichbar ist, den wir gerade genießen durften. Insgesamt finde ich, spiegelt der Tabellenplatz schon auch ein bisschen die Stärke, die Fürth in dieser Saison hat wieder. Aber für Fürth sind natürlich die Spiele gegen Nürnberg fast noch ein bisschen wichtiger als für uns. In dem Derby haben sie immer gut ausgesehen gegen uns. Ausnahme war das Hinrundenspiel. Und auch da hatten sie eine kurze Phase, wo sie versucht haben, nochmal auf den Ausgleich zu drücken. Und die letzten Spiele haben sie jetzt doch ein bisschen was zusammengekratzt. Sah ja schon mal schlechter aus. Wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel für uns. Kann man sehr gespannt sein.
Ja, du hast es schon angesprochen, gerade seit dem letzten Abstieg des 1. FC Nürnberg und damit einhergehend den mehreren Jahren in Folge jetzt, die man zusammen zweite Liga spielt, ist Fürth in aller Regel die Mannschaft, die am Ende des Derbys lacht, eben abgesehen von dem einen Derby, das wir zu Hause gewonnen haben und jetzt dem letzten, das wir auswärts gewonnen haben, Derby-Sieger oftmals Fürth gewesen. Wir erinnern uns ja sicherlich alle noch mit Schrecken an den 11. August 2014, als es uns 5-1 um die Ohren flog. Du hast es angesprochen, Felix, Jakob sagt es schon, in den letzten Spielen haben sie was zusammengekratzt, haben zu Hause 2 Spiele gewonnen, haben jetzt dazwischen bei Fortuna Düsseldorf noch ein Unentschieden geholt. Selten hat man sich so über einen Punktgewinn der Vierter gefreut. Also 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Aber auswärts geht jetzt auch nicht so super viel zusammen bei den Fürtern. Da haben sie seit der Winterpause 3 Spiele bestritten, 1 davon gegen Ingolstadt verloren. Dann eben 2 Punktgewinne bei Bielefeld und bei Fortuna Düsseldorf. Ein Tor nur geschossen in diesen 3 Spielen. Fürth tatsächlich noch ohne einzigen Auswärtssieg. Man hört schon so gewisse Alarmglocken gleich wieder schrillen als Clubfan, aber wie gesagt, die Vorzeichen sind eigentlich eindeutig.
Ja, also wie du es gesagt hast, da ich ja Clubfan bin, sind die Vorzeichen nicht so eindeutig. Ich weiß nicht, also ich habe letztens auf Twitter, ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, Alex hat es gepostet und es war genau das, was mir so ein bisschen im Hinterkopf rumgeht. Also die Vorzeichen stehen viel zu gut und er hat, ich zitiere ihn jetzt einfach mal, wir gehen 11 Spiele ungeschlagen als Tabellenführer ins Derby, führt seit 15 Auswärtsspielen ohne Sieg. Wer nächste Woche behauptet, diese Niederlage wäre überraschend gekommen, verliert jegliche Glaubwürdigkeit. Und ja, es könnte sein. Also ich weiß es nicht. Also das Problem ist halt, das Derby ist ein ganz anderes Spiel. Wenn der Club wieder so stark spielt wie in der Hinrunde und wirklich das Spiel an sich reißt, er hat es ganz kurz verloren, aber im Prinzip war der Hinrundensieg 3-1 vollkommen verdient. Wenn ich mich aber an die letzten Derbys erinnere und auch das 2-1, das wir gewonnen haben, es war einfach ein Ackerspiel. Es war ein komplettes Ackerspiel, auch das 0-1, was wir dann in Fürth verloren haben, wo ich letztes Jahr auch live dabei war, es war einfach immer ein Rumgeheulze und es ist vollkommen egal, auf welcher Tabellenposition sie stehen und vor allem, wenn sie unten stehen, sie wissen ganz genau, wenn sie das Spiel gewinnen, kommen wieder mehr Leute ins Stadion und sie können sich irgendwie da unten rausschießen. Also es wird, glaube ich, eher noch schwerer, weil sie da unten stehen, als leichter. Also ich bin wirklich gespannt, was passiert, aber so ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich, weil wir kennen ja den Club und er ist stark und wird gerade schwach und wird vielleicht dann hoffentlich nicht, aber vielleicht unterschätzt und schafft die Sensation. Ist ihnen natürlich nicht zu wünschen, aber so ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich. Aber trotzdem zu 60% gewinnt natürlich der Club.
Ja, zu schwach, ganz kurz. Die letzten 8 Spiele hat Fürth nur einmal verloren. Und zwar gegen Ingolstadt 0-3. Ansonsten 8 Spiele, nur eine Niederlage. Da waren sehr, sehr viele Unentschieden dabei. Aber die sind momentan, die sind nicht schlecht in Form. Die kassieren, bis auf das 0-3 haben sie nie mehr als ein Tor kassiert. Die sind nicht so schlecht in Form. Und ich sehe das genauso wie du. Das ist eine ziemliche Holzer-Mannschaft. Der Kapitän ist immer noch Caligiuri, für mich vollkommen unverständlich. Der schießt Böcke, der verliert Bälle im Spielaufbau und kurz vor Schluss haut er dann ab und zu mal wieder ein Tor rein, aber der ist aus meiner Sicht eine wahnsinnige Schwachstelle. Aber auch die jungen Spieler, die sie jetzt auch aus der eigenen Jugend, was ja bei Fürth nicht untypisch ist, dass sie viele Spieler aus der eigenen Jugend haben, das sind ganz schöne Kratzer und Beißer. Also das wird auf jeden Fall ein schmutziges Spiel und ja, unangenehm, auf jeden Fall.
Und ich denke vor allem, die Spieler aus der eigenen Jugend sind wiederum die, die sich noch mehr reinhängen. Also es wird wirklich, glaube ich, ich glaube für den neutralen Zuschauer nicht so schönes Spiel. für uns im Stadion hoffe ich schon vom Ausgang und wahrscheinlich auch mega spannend. Also ich werde wahrscheinlich nicht, ich bin mal gespannt, weil wir ja Oberrang haben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da rumsitzen kann, aber können wir gucken.
Ja, Kehrseite der Medaille, Jakob, du hast gesagt, nie mehr als ein Gegentor bekommen, außer gegen Ingolstadt. Sie haben aber auch nie mehr als ein Tor geschossen, außer gegen Braunschweig.
Das ist natürlich auch wahr. Ja, die tun sich schwer mit Tore schießen. Das ist natürlich eine biedere Mannschaft und den Fußball, den sie spielen, kann man sich nicht anschauen, aber das gilt für die meisten Mannschaften in der zweiten Liga. Aber schwer zu bespielen sind wir auch. Würde mich nicht überraschen, wenn es irgendwie mit 1-2 Toren am Schluss ausgeht. Ich bin gespannt, weil wichtig wird sein, wie stellt Kölner unsere Mannschaft ein und meine Wildcard ist, Valentini geht vor der Partie in die Kabine, motiviert alle so krass, weil er nicht selber spielen kann, dass sie abgehen von der ersten Minute an und wir dann schnelles 2-0 nach ungefähr 7,5 Minuten. Das bringen wir dann über die Distanz.
Ich weiß nicht, ob mein Nervenkostüm das aushält. Ja, ich bin ganz bei euch. Also das wird natürlich ein schweres Spiel. Die Vorzeichen sind vermeintlich klar, aber es ist halt das Derby. Und das ist, wie ihr das schon gesagt habt, das ist für Fürth die Möglichkeit, diese Saison irgendwie gerade zu biegen. Egal, wie scheiße sie bisher gelaufen ist. Wenn du das Derby gegen Nürnberg in Nürnberg gewinnst, insbesondere nachdem du zu Hause seit x Jahren das erste Mal wieder verloren hast, dann ja, ist vieles vergessen gemacht, was eben vorher da im Argen lag und ja, das ist dann vielleicht eben auch der entscheidende Push auf dem Weg zum Klassenerhalt hinten raus. Sie bekommen ja nach Nürnberg, bekommen sie mit Kaiserslautern, Erzgebirge Aue, zwei Mannschaften, die direkte Konkurrenten sind und was würden sie natürlich lieber mitnehmen als den Derby-Sieg. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die sportlichen Vorzeichen, klar, wir haben wir haben zwischendrin schon mal darüber gesprochen, Enrico Valentini ist gesperrt, du hast es gerade angesprochen, Jakob, dass er sie dann vielleicht in der Kabine heiß macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Fankurve steht, ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr groß, nach allem, was ich gelesen habe. Ist das vielleicht das große Plus, das der 1. FC Nürnberg jetzt hat, dass Greuther Fürth sich quasi bis ja, eine Stunde vor Anpfiff überhaupt nicht sicher sein kann, welche Mannschaft der 1. FC Nürnberg da aufs Spielfeld schicken wird, Felix?
Ja, auf jeden Fall. Also wie jeder Gegner von uns. Und selbst wenn sie die Aufstellung kennen, wissen die ja immer noch nicht, wo jetzt zum Beispiel Löwen spielt. Oder, also wie gesagt, es fehlt ja immer noch, dass er ins Tor irgendwie kommt. Also ich glaube, es ist tierisch schwer für Fürth, sich auf uns einzustellen. In Kölner hat er jetzt, glaube ich, auch gesagt, ab morgen, glaube ich, schon ist Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also er wird sich auf jeden Fall, glaube ich, ein paar mehr Raffinessen ausdenken. Ob das dann funktioniert, ist die andere Frage, weil, wie gesagt, die ganzen Spiele bisher Holzerspiele waren. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall nicht nur eine Karte aufspielen können. Weil genau das Spiel will er auf gar keinen Fall verlieren. Also keiner will es verlieren.
Jakob ist vielleicht, abgesehen von der Problematik, dass Enrico Valentini im Derby womöglich seine Mitspieler noch ein bisschen mehr antreibt als in allen anderen Spielen, die größte Schwächung oder das größte Problem seines Ausfalls, dass eben der etatmäßige Standardschütze ausfällt. Und wer ist jetzt dafür prädestiniert, das zu übernehmen?
Möwald und Löwen. Löwen hat am Anfang von der Saison die Ecken geschossen. Und er ist auch nicht als Kopfballungeheuer in des Gegners Strafraum bekannt, wie man ja bei seinem wunderschönen Weitschusstor gesehen hat, der steht meistens außerhalb. Die sind auf jeden Fall gute Kandidaten. Ich finde die Position sehr, sehr schwer zu ersetzen, auch weil wir auf beiden Außenverteidigern eine sehr, sehr hohe Konstanz in dieser Saison haben und die haben beide eine ähnliche Spielweise. Ich sehe viele Möglichkeiten, dass wir das umschiffen, das Problem. Mein Tipp ist Dreierkette. Ich traue es sogar Sally zu, als bisschen Wildcard, dass er da auf Außen spielt.
Ich dachte jetzt schon hinten in der Dreierkette.
Hinten in der Dreierkette. Sally, Werner und Palacios. Weil wir brauchen mehr Körperlichkeit vorne.
Ja, Kopfballungeheuer, Marc Reiter und Everton in den Sturm. Wie Bulthuis einst.
Eieieiei. Das sind ja dunkle vergangene Zeiten.
Er hat fast ein Tor gemacht.
Es lag nur am Schiedsrichter.
Im Kopfball war der voll in Ordnung.
Ja.
Das stimmt, es war kein Abseits damals. Oder Abseits war zurückgepfiffen, oder?
Es war Abseits zurückgepfiffen, aber eigentlich war es kein Abseits. Aber stimmt. Naja.
Aber Vergangenheit, lassen wir Vergangenheit sein, also Dreierkette. Und du denkst, dass Edgar Sally dann quasi die Valentini-Position im 3-5-1 übernimmt?
Das denke ich nicht, das wäre meine Wildcard. Ich denke, dass
der Löwen
wirklich die Position spielt, wahrscheinlicher Garcia. Und für vorne, ihr habt vorhin die Körperlichkeit angesprochen, ich glaube, es könnte an der Zeit sein, dass Srelak anfängt, einfach um da vorne einen bulligen Typen drin zu haben, auch wenn er nicht die Ishak-Rolle spielt, körperlich und Ball ablegen, Ball annehmen, das sehe ich bei ihm eigentlich nicht als Stärke, aber im Abschlussbereich gegen große, bisschen unbewegliche Innenverteidiger, Kalidjuri, Guganik, glaube ich, sind da momentan gesetzt. Da kann man dann doch, da ist doch besser, wenn man so einen, bis der ein bisschen Räume schafft, einsetzt. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Mein Tipp ist wirklich, wir spielen Dreierkette und wahrscheinlich Garcia auf rechts.
Felix, was erwartest du von Michael Köllner?
Also ich glaube, er wird gegen Fürth trotzdem eine Viererkette auflaufen lassen. Die Frage ist wirklich, also Garcia wird, denke ich, spielen. Vorne im Sturm sehe ich auch Srelak und ich bin mal gespannt, weil du kannst ihn ja schon ziemlich gut einschätzen als Spieler. Ich kann das nicht. Ich war zum Beispiel tierisch erstaunt. Ich meine, er hat jetzt nur 5 Minuten gespielt im letzten Spiel. Aber als er den einen Sprint hingelegt hat, der war schon ziemlich schnell. Also für mich ist das noch irgendwie so ein Spieler, den ich überhaupt gar nicht einschätzen kann. Vielleicht ist es auch genau ein Trumpf, dass Kölner ihn einschätzen kann, aber Fürth überhaupt gar nicht, weil den haben sie noch gar nicht gesehen.
Ja.
Und er ist halt eher der typische Mittelstürmer, wie man hört. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall vorne reinstellen in den Sturm, würde wahrscheinlich Palacios auf für Tobi Werner spielen lassen und Sally auf rechts. Ich glaube, Sally tut uns tierisch gut. Löwen muss auf jeden Fall spielen. Und ich glaube sogar, dass Lukas Mühl in der Innenverteidigung spielen wird. Eben aufgrund seiner Jugenderfahrung bei Nürnberg und er vielleicht noch ein bisschen heißer ist.
Du glaubst Löwen Abwehr?
Ich glaube, dass Mühl in der Abwehr spielen wird und Marc Reiter vielleicht nicht.
Also Löwen Mühl Innenverteidigung.
Wenn ich Felix richtig verstanden habe, hat er ja Viererkette gesagt.
Viererkette. Everton Mühl.
Ja, klar. Gut, Everton, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Der muss spielen.
Wobei ja, also von dem, was ich gelesen habe, Marc Reiter ein paar, also Everton hat auch ein bisschen im letzten Spiel, also der hat irgendwie so alle 5, 6, 7, 8 Spiele so ein Spiel, wo er so ein bisschen schwammig spielt, aber das war jetzt wahrscheinlich genau das letzte Spiel. Markreiter ein paar bessere Werte hat. Also vielleicht passiert auch irgendwas Komisches und er spielt nicht als Innenverteidiger und sitzt auf der Bank, aber man weiß es nicht. Also ich glaube wirklich, dass Kölner wieder die Karte spielen wird, vor allem wenn jetzt Valentini noch ausfällt, eben die spielen zu lassen, die wirklich vielleicht nochmal 2-3% heißer sind, weil sie eben das schon öfter gespielt haben und irgendwie aus der Region kommen. Und ja, ansonsten würde er sich auf jeden Fall wieder irgendeinen schönen Plan überlegen, glaube ich. Und für mich spricht eigentlich, nachdem ich es jetzt gesagt habe, alles fürs Relak, weil für den wahrscheinlich am wenigsten einschätzen kann.
Und der kann am meisten gewinnen. Der macht eine Bude in dem Spiel und der kriegt so einen Druck, und also positiven Druck von den Fans. Da glaube ich, da kann er dann auf der Welle schwimmen. Deswegen hätte ich ihn so diese Kiste gewünscht vor zwei Spielen, auch wenn es ein unwichtiges Tor gewesen wäre gegen Duisburg. Aber irgendwie, wenn man eins reinmurmelt, man hat es bei Ishak in der Hinrunde gesehen, man kann unglücklich spielen davor, dann kullert einer rein und auf einmal ist man da als Mittelstürmer.
Ja, und vor allem, wenn ihm der Trainer halt die Chance gibt, im Derby zu spielen, und wir haben halt gerade vorne nicht so den typischen Mittelstürmer, und der ist halt ein Mittelstürmer, deswegen.
Ja. Ja.
Bevor wir zur Tippabgabe kommen, muss ich jetzt Felix mühsam zusammengeklaubtes Konstrukt irgendwie doch noch ein bisschen zerstören. Du setzt Kevin Möwald auf die Bank oder Hanno Behrens oder Patrick Erras.
Ja, das stimmt. Und ich setze Kevin Möwald auf die Bank.
Du willst ihn loswerden.
Ich will nicht loswerden. Ich mag ihn tierisch und er wird wahrscheinlich auch eingewechselt. Aber ich würde wirklich Lübender spielen lassen.
Ich bin gespannt. Ich vermag es überhaupt nicht zu sagen. Ich denke auch eher Dreierkette, wenn ich ehrlich bin. Und dann mal gucken, was da so geht. Wie sich es dann gestaltet. Srelak dann vielleicht eben mit Palacios zusammen in der Sturmspitze, wie sich es dahinter aufgliedert. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Am Ende straft uns Michael Kölner alle Lügen, gibt Tim Leibold eine Denkpause und wir sehen Sepsi und Pretschko als Außenverteidiger. Ich würde es nicht ungewöhnlich finden.
Möwald hat auch schon mal Sturmspitze gespielt.
Ja, aber nicht sonderlich gut. Also,
das war eine sehr falsche Neun, aber.
Ja, schauen wir mal, wie es wird. Wir kommen zur allseits beliebten Kategorie. Ich tippe natürlich 2-1. Was denkt ihr, wie wird das Spiel enden? Wie viel Nerven werden wir verlieren, Jakob?
Alle Nerven, natürlich. Es geht gegen Fürth. Ich tippe auf ein wunderschönes 1-0 für Nürnberg.
Die Null muss stehen und deswegen tippe ich, auch wenn es gewagt ist und ich, ja, nee, ich tippe 2-0 für den Club.
2-0, ne, das ist doch eine Ansage. Mal gucken, ob es nach 7,5 Minuten zustande kommt, wie es Jakob prognostiziert hat. Die Wettervorhersage aktuell übrigens gar nicht mehr so frostig, irgendwas zwischen, ja, 3 bis minus 4 Grad, glaube ich, sagt der Wetterbericht. In der Südkurve sind auch noch ein paar Tickets zu haben. Es sind nicht mehr viele, gerade die Blöcke über der oder über dem Gästeblock. Da sind noch einige frei. Ansonsten ist es mau. Es wird ein schönes Bild, das Max-Morlock-Stadion mal wieder so voll zu sehen. Haben wir lange, lange nicht erlebt. Ich freue mich tierisch drauf. Und während wir so drüber gesprochen haben, ist die Anspannung bei mir vor dem Derby gewaltig gestiegen, gebe ich ehrlich zu. Mal gucken, wie sich es bis Samstag dann entwickelt. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir das erste Mal seit, ja, seit wann eigentlich, 2 Derbys in einer Saison gewinnen. Das wäre natürlich schon, ja, das i-Tüpfelchen auf einer ohnehin schon grandiosen Saison. Das war's für heute mit Total Beklubbt. Ich bedanke mich bei Jakob, ich bedanke mich bei Felix, dass sie mit mir das nicht so packende Spiel gegen Bochum analysiert haben, und dann nächste Woche natürlich die Analyse des Derbys. Aber vorher, da kommt am Donnerstag noch das Gegnergespräch. Auch Fürther Fans dürfen hier bei uns zu Wort kommen und darüber klagen, wie die Saison bisher verlaufen ist. Das hören wir uns natürlich gerne an. Und dann hören wir uns am Donnerstag nochmal, und dann wünsche ich uns allen ein rauschendes Fußballfest am Samstag. Mal gucken, ob es so kommt. Bis dahin, macht's gut.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.